Hallo, liebe Leute, mein Name ist Jason und ihr seid bei Schöner Glauben. Ich mache heute nochmal eine Folge alleine und habe auch gar nicht so wahnsinnig viele Ansagen vorweg. Ganz kurz, es gibt das Freakstock und ich werde dabei sein. Es wird einen Live-Podcast geben und ich werde in einem Workshop mein Buch Gott kann auch nicht alles vorstellen. Und da möchte ich großartig für Werbung machen. Kommt alle zum Freakstock. Ich glaube, das wird richtig cool dieses Jahr. Es sind auch andere sehr spannende Leute mit dabei. Kann man sich alles mal auf der Instagram-Seite vom Freakstock angucken. Und ich habe ein super Gefühl dabei. Habe jetzt schon mit vielen der OrganisatorInnen gesprochen. Ich finde, die machen das wirklich gut. Und ich bin sehr begeistert. Das Ganze findet ja auf so einem stillgelegten Flugplatz statt. Und das ist schon von der Location her einfach unfassbar. Es werden tolle Bands da sein und ganz viele spannende Leute. Mira Ungewitter ist da, Marco Michalsik ist da, Martin Benz ist da. Also ein bisschen wieder so ein großes Klassentreffen. Und ich hoffe, viele von euch da sehen zu können. Genau, dann, ich mache nochmal kurz Werbung dafür, dass man diesen Podcast unterstützen kann. Ich habe das jetzt in den letzten Wochen immer mal gesagt und dann kam die Rückfrage, ja, Jason, du sagst jetzt, dass man für diesen Podcast, dass du da so einen dreistelligen Betrag hinlegst. Genau, und die haben mir aber nicht gesagt, ich habe dann nicht gesagt, ist das jetzt jährlich oder so? Nee, das ist tatsächlich monatlich und kann das auch ein bisschen transparenter machen. Also das meiste, was da für so eine Podcast-Produktion drauf geht, das sind tatsächlich Software. Also ich benutze unterschiedliche Tools, sei es jetzt zum Aufnehmen oder sei es zum Schneiden, sei es später, um den Klang zu verarbeiten, noch eine KI oder ein Tool, um Termine mit den Gästen, Gästinnen absprechen zu können. So, und da kommt vieles zu und dann sind das am Ende roundabout 100 Euro im Monat. Und genau, und es gibt eine ganze Reihe Leute, die mich da unterstützen, einige, und das hilft mir sehr. Und wenn ihr das auch machen möchtet, könnt ihr das gerne machen über PayPal oder über Ko-fi. Und genau, das einfach nochmal so als Hinweis dafür. Und genau, dann jetzt, es ist wieder eine This-Is-Folge. Diese This-Is-Folgen, da spreche ich über TheologInnen, die mir wichtig sind, die mich in meinem Leben geprägt haben oder wo ich denke, da muss drüber geredet werden, weil es da spannende Dinge gibt, um drüber nachzudenken. Und heute habe ich euch mitgebracht Brian McLaren. Brian McLaren ist ein Amerikaner, hat Lehramt studiert, ist Englischlehrer gewesen. Hat dann aber, ich meine, in den 80er Jahren sogar schon angefangen, eine Gemeinde zu gründen. Ist dann also Pastor geworden. Soweit wie ich weiß, hat er dafür gar nicht Theologie studiert, sondern er hat das einfach so Learning by Doing, geht wohl in der USA. Dann hat er da also eine Gemeinde gegründet, die ist auf mehrere hundert Leute dann auch gewachsen. Und das hat er dann auch eine ganze Zeit lang gemacht. Und sich dann aber Anfang der 2000er Jahre aus dem aktiven Gemeindedienst zurückgezogen, um dann als Autor und als Referent unterwegs zu sein. Und er gilt dann als eigentlich das Gesicht, als ein Vordenker der sogenannten Emerging Church Bewegung. Dazu habe ich einmal eine Folge mit Björn Wagner gemacht. Da haben wir vor allen Dingen aber auch über den deutschsprachigen Aspekt der Emerging Church Bewegung gesprochen. Heute geht es da nochmal stärker auch um den US-Bereich. Emerging Church ist also heute auch wieder so ein Ding, das wird heute vorkommen. Ja, und es ist spannend. 2005 wurde Brian McLaren von dem Time Magazine als einer der 25 einflussreichsten Evangelikalen in den USA benannt. Das ist auch mal stabil. Also der hat definitiv für viele Menschen einen prägenden Eindruck hinterlassen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte am Anfang einfach mal zwei Anekdoten erzählen. Ich habe Brian McLaren tatsächlich nie selber kennengelernt, nicht persönlich getroffen, aber ich verfolge ihn seit den frühen oder 2008, 2009, so in dem Dreh, habe ich ihn stärker wahrgenommen, also seit den 2000er Jahren. Und bei mir ist es tatsächlich so gewesen, dass ich ihn erstmal über die christliche Apologetik kennengelernt habe. Also das heißt, in der Gemeinde, in der ich damals unterwegs war, das war eine sehr konservativ-evangelikale Gemeinde, da hat es verschiedene Zeitschriften gegeben, die so rumgereicht worden sind. Und da hat man dann immer gewarnt vor den neuen großen Irrlehrern, die es gibt, und vor den bedenklichen Bewegungen, die es gerade gibt. Und unter anderem wurde dann eben der Begriff Postmoderne und Emerging Church wurde da besprochen. Und dann kam auch immer Brian McLaren als ein großer Denker dieser Bewegung, der besonders gefährlich sein soll. Und da ist mir das erste Mal dann begegnet. Jetzt muss man ein bisschen vorspulen. Dann habe ich habe dann studiert und habe mein Referendariat gemacht. Und in der Referendariatszeit bin ich persönlich aus meinem christlichen Umfeld raus. Das hatte damit zu tun, ich habe damals in Wuppertal im Bergischen Land gewohnt und habe dann eine Zuweisung fürs Referendariat bekommen und musste dann nach Duisburg ziehen. Und da hatte ich keine Lust, dann so weit zu pendeln. Das wäre Wahnsinn gewesen. Und dann bin ich tatsächlich nach Duisburg gezogen und habe mir dann in Duisburg und in der Umgebung alle möglichen Gemeinden angeguckt, die es da so gab. Unter anderem habe ich mir damals CVJM Emotion angeguckt und ich würde sagen, die sind damals auch schon so ein bisschen von der Emerging Church Bewegung dann beeinflusst gewesen. Aber das war nichts für mich irgendwie. Das war zu weit weg von dem, wo ich herkam. Ich glaube, das eine ganz tolle Gemeinde war, aber in dem Zeitpunkt konnte ich damit nichts anfangen und habe mir dann noch andere Sachen angeguckt und bin dann in Düsseldorf dann bei der Mosaik Düsseldorf bin ich dann gelandet. Und das hat tatsächlich für mich funktioniert. Und auf eine Weise ist es so, dass die Mosaik Düsseldorf, weil sie zusammenhing mit Mosaik in Los Angeles. Ja, wenn man so ein bisschen in der Bubble drin ist, hat man vielleicht den Namen Irvin McManus mal gehört. Der hat auch unter anderem bei Willow Creek Kongressen schon mal gepredigt und da Vorträge gehalten. Also ist eigentlich eine sehr bekannte Person, auch mit einer großen Gemeinde in Los Angeles. Und Mosaik Düsseldorf stammt daher und im erweiterten Sinn ist damals auch Irvin McManus der Emerging Church zugerechnet worden. So, und als ich dann in Düsseldorf da aufgekreuzt bin und das irgendwie ganz, ganz spannend fand, was die da machen, die haben erstmal keine Gottesdienste gefeiert, sondern haben Partys gefeiert und irgendwie ganz anders als das, was ich so kannte. Und dann, als ich die dann so ein bisschen ausgefragt habe und so, dann fiel irgendwann auch mal der Begriff Emerging Church. Und jetzt gar nicht so, dass sie gesagt haben, also wir sind eine Emerging Church, sondern das war einfach so ein Begriff, der da so rumwaberte. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und hatte ja schon mal in diesen Heftchen in meinen alten Gemeinden, hatte ich ja schon mal gehört, oh, ist auch irgendwie schwierig. Aber ich hatte damals dann, weil ich so eine gute Erfahrung in Düsseldorf erstmal hatte, habe ich dann mich reingelesen, also habe dann wirklich recherchiert, habe Bücher gekauft und gelesen und bin dann eben auch auf Brian McLaren gestoßen und habe da sehr von profitiert. Ich glaube, es gibt keinen Theologen, von dem ich wüsste, von dem ich so sehr geprägt bin. Und ja, jetzt mal zwei kurze Anekdoten, die ich, auch wenn ich ihn nicht direkt kennengelernt habe, zumindest schon wahrgenommen habe über YouTube vor allen Dingen auch und auch über verschiedene Bücher, die er so geschrieben hat, wo er Dinge erzählt hat. Und das hat bei mir dann jeweils einen sehr starken Eindruck hinterlassen. Eine Sache, die er einmal beschrieben hat, ist seine Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September. Und zwar war es so, dass als der 11. September dann gewesen ist, dass da in den USA eine große Welle des Hasses gegenüber Muslimen stattgefunden hat. Das ist tatsächlich auch in Deutschland ist das thematisiert worden. Und Brian McLaren ist damals noch als Pastor in seiner Gemeinde oder zumindest war er noch sehr nah dran an diesem Thema Pastor sein, Gemeinde und so weiter und ist damals dann auf die Idee gekommen zu sagen, ich gehe jetzt mal zu einer Moschee, die in der Umgebung ist. Und dann ist er da hingegangen und hat dann also jetzt keinen Termin gemacht oder sowas, sondern er ist einfach hingelaufen und dann war tatsächlich ein Imam da und man hat schon gesehen, der ist sehr, sehr nervös geworden, als auf einmal irgendein weißer Amerikaner auf ihn zugekommen ist und war gerade dabei, irgendwie das Tor der Moschee irgendwie abzuschließen. Brian McLaren ist dann einfach zu ihm hin und hat ihm gesagt, du, ich bin Christ und ich habe einfach am Herzen gehabt, mal vorbeizukommen und mal zu fragen, wie es euch geht. Und das muss diesen Imam so dermaßen bewegt haben, dass, ja, das war etwas, was er nie im Leben gerechnet hätte, dass jetzt da, wo so viel Hass war, dass dann einfach jemand kommt und fragt, wie geht's dir? Und ja, diese Geschichte fand ich irgendwie so gut, so dieses, so eine starke Empathie, die da rüberkommt. Eine zweite Anekdote, die geht auch so ein bisschen in die Richtung. Und zwar gibt es in den USA so ein bisschen aus der Emerging Church Bewegung entstanden, das sogenannte Wild Goose Festival. Es lohnt sich auch mal für diejenigen, die es interessiert, sich das bei YouTube anzusehen, weil die nämlich ganz viele Vorträge hochladen. Und das sind wirklich sehr, sehr spannende Leute und gute Sachen. Und eine Sache war da vor vielen Jahren, wo Brian McLaren auch wieder im Zuge von 9/11 eine Muslima zu einem Interview mitgenommen hat und die haben dann auf der Bühne nicht diskutiert, sondern Brian McLaren hat sie gefragt, was hat eigentlich 9/11 mit deinem Glauben gemacht? Und diese muslimische Person hat dann erzählt, im Prinzip von so einer Art Dekonstruktionserfahrung, wo sie gesagt hat, ich bin in einer Religion und ich habe geglaubt, das ist eine Religion der Liebe. Und jetzt gibt's dieses krasse terroristische Element, was irgendwie auf diese Religion drauf gewalzt wird. Und das konnte diese Person sehr, sehr schwierig noch aushalten. Und dann war das so ein offener Prozess noch. Was bedeutet das dann? Wie geht's dann weiter? Und das fand ich irgendwo auch wieder eine unheimlich tolle Idee und auch eine Form von Großzügigkeit, von nicht wir erklären dir, wie es läuft, sondern lass uns mal hören, weil vielleicht können wir von dir auch was lernen und deine Geschichte ist wichtig, auch wenn wir hier auf einem christlichen Festival sind. Das ist also so eine Form von interreligiösem Dialog. Das hat mir extrem gut gefallen. So, das mal als Einstieg. Vielleicht gibt das so ein bisschen so einen Eindruck von dem, wie Brian McLaren tickt. Vielleicht noch eine kurze Sache. Ich weiß nicht, ob ich da gleich nämlich noch drauf komme. Ne, ich erzähle es jetzt schon. Und zwar ist es so, dass Brian McLaren einer derjenigen gewesen ist, die diesen Aspekt von, kann man eigentlich Homosexualität christlich anders sehen als verurteilend? Da war er einer für mich der Ersten, die das angesprochen haben. Und eine Geschichte, die ich da gehört habe, ist, dass selber diesen Prozess durchgemacht hat und dann irgendwann auch zu einer offenen Position gekommen ist. Und als er das dann auch ja dann erzählt hat und dazu gestanden ist, ist einer seiner Söhne ist dann zu ihm gekommen und hat gesagt, ja, ich bin übrigens schwul. Und ich weiß nicht, ob das so eine glatte Geschichte war und wie die Reihenfolge war, ob das jetzt für den Sohn vorher schwierig war und so weiter, da bin ich nicht nah genug dran. Aber ich weiß, was das mit mir gemacht hat. Und zwar hat das mit mir gemacht, dass ich gedacht habe, wenn ich in der damaligen Zeit habe ich ja dann auch überlegt, wie stehe ich da eigentlich zu? Und ich habe mir damals auch gewünscht, dass ich niemals in die Situation komme, dass es da Menschen gibt, die ihre Sexualität und ihre sexuelle Identität, dass sie das verschweigen müssen und dass das zwischen mir und Freunden von mir stehen kann. Oder eben auch, wer weiß, Familienangehörigen. Und ich weiß, dass es auch in meinem Leben nicht so glatt gewesen ist. Also es hat Menschen gegeben, die definitiv, wo ich kein sicherer Mensch, kein Safe Space oder Safer Space sozusagen gewesen bin. Aber es hat auch Menschen gegeben, wo das geklappt hat. Und da war er für mich aber eine große Inspiration und hat mir sehr geholfen, da diese Perspektive einnehmen zu können. Genau. Jetzt, Brian McLaren ist wichtig für Emerging Church Movement. Ich möchte jetzt nochmal einen kurzen Exkurs machen, was diese Emerging Church Bewegung überhaupt ist, wo das herkommt und so weiter, um einfach so ein bisschen einordnen zu können und da auch einen Kontext für zu haben. Für diejenigen, die es interessiert, Trip Fuller hat vor ein paar Wochen, ist glaube ich gar nicht so wahnsinnig lange her, hat er einen Podcast abgeschlossen, der nennt sich Emerged, an Oral History of the Emerging Church Movement. Ich habe gerade gesehen, es gibt da viele Folgen auch bei YouTube zu sehen, sonst überall, wo es Podcasts gibt. Das lohnt sich tatsächlich für alle diejenigen, die sich mit der Emerging Church ein bisschen näher auseinandersetzen wollen und der englischen Sprache mächtig sind. Ein ganz toller Podcast mit, weiß nicht, so 6 bis 8 Folgen. Lohnt sich wirklich. Und da wird das auch nochmal so ein bisschen aufgerollt. Und viele von den Informationen, die ich jetzt hier da mit reingebe, die sind auch ein Stück weit von diesem Podcast inspiriert. Natürlich auch von dem, was ich gelesen habe oder auch selber mitbekommen habe. Und die Geschichte geht aber ungefähr so, dass es in den 90er Jahren einige weiße Jugendpastoren gegeben hat. Also es sind, glaube ich, fast nur Männer gewesen. Die haben festgestellt, dass es immer mehr Jugendliche gibt, die die Kirche verlassen und auch nicht wiederkommen. Also damals hat man immer so gesagt, ja, die Jugendlichen, die rebellieren und dann gehen die von der Kirche weg, aber irgendwann kommen die auch wieder. Und jetzt hat man festgestellt, na, die kommen aber nicht wieder. Und die Konzepte, die man so zur Verfügung hatte, also damals war das gerade mit dem Megachurch, das war gerade so ein Ding und dann war Rick Warren da mit Purpose Driven Church und dann hat man diese Seeker Sensitive Churches. Also im Prinzip die Idee, dass man Kirche so machen muss, dass heutige Menschen von der Form nicht abgeschreckt sind, sondern dazu eingeladen werden können und dann Gästegottesdienste und so weiter sind da in dieser Zeit entstanden. Aber diese Jugendpastoren haben den Eindruck gehabt, all das zieht bei den jungen Leuten nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Und dann hat man in diesen Kreisen nachgedacht, ja, woran kann das liegen und was kann man da jetzt machen? Und ist dann irgendwann auf diesen Begriff Postmoderne gestoßen. Also da hat es dann Leute gegeben, die irgendwie in so Konferenzen dann mal diesen Begriff eingeworfen haben. Und dann sind da aber nach und nach sind da ganz viele Menschen aufgesprungen und haben nämlich dann den Begriff Postmoderne als so eine Art Kulturanalyse-Tool genutzt. Also um zu verstehen, was mit diesen Jugendlichen und mit dieser neuen Generation los ist, hat man dann gesagt, ja, das sind postmoderne Menschen. Und wir müssen jetzt erstmal verstehen, was Postmoderne ist. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir eben überlegen, wie wir postmoderne Menschen mit dem Evangelium erreichen. Und das war dann wirklich so ein Ding, so ein Hype. Also da sind dann auch, also Konferenzen sind entstanden und Netzwerke wurden gegründet. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist da sogar dann Willow Creek damals, ist da finanziell auch reingegangen, hat da ein Netzwerk, das Young Leaders Netzwerk dann finanziert, weil man wirklich geglaubt hat, okay, da ist gerade irgendwie so eine kulturelle Veränderung, die wir noch nicht greifen müssen, aber wir müssen jetzt das besser verstehen und müssen dann den jungen Leuten, den jungen Pastoren, die sich damit beschäftigen und die da Lösungen für finden, das müssen wir irgendwie supporten, damit wir als große Megachurch dann diese neuen Ideen in irgendeiner Weise fruchtbar machen können und skalieren können. So, das war zumindest so ein bisschen die Idee. Brian McLaren hat dieses Problem der Postmoderne auch in einer Tagung in Marburg, ich meine, das war wahrscheinlich auch so 2009 oder so, hat er dargestellt. Wenn ihr mal googelt Emergent Deutschland Podcast Brian McLaren, werdet ihr diese Vorträge online auch finden können. Und die lohnen sich wirklich. Das ist sehr, sehr spannend, Brian McLaren da mal zu hören. Und eine Sache, die mir da sehr hängen geblieben ist, ist so ein Beispiel, was er genommen hat. Und zwar hat er dann erzählt, dass es irgendwo in Asien einen großen Fluss gab und eine riesige Brücke, die diesen Fluss überbrückt hat. Und dann hat es aber eine Umweltkatastrophe oder irgendwie jedenfalls ein Unwetter gegeben, irgendwie was Heftiges, was zu einer Verschiebung geführt hat, nämlich dieser Fluss ist auf einmal woanders langgelaufen und zwar neben der Brücke. Und jetzt war eben das Problem, dass diese Brücke, die stand natürlich noch da, aber darunter floss kein Fluss mehr. Also ist diese Brücke völlig sinnlos gewesen. Und die Analogie sollte dann natürlich sagen, man hat früher kirchliche Konzepte gehabt, man hat eine Art und Weise gehabt, wie man Menschen mit dem Evangelium erreicht hat. Aber dann hat es eben diese große Naturkatastrophe gegeben, die man Postmoderne nennen kann. Und jetzt funktionieren diese alten Konzepte eben nicht mehr. Das ist wie eine Brücke ohne Fluss. Und jetzt war eben der Pitch, dass man gesagt hat, jetzt müssen wir neu denken und jetzt müssen wir irgendwas anders machen. Und da hat es dann tatsächlich Ideen gegeben in der Emerging Church. Und da würde ich auf ein Buch verweisen, das ist Dan Kimball. Das Buch heißt im Deutschen Emerging Church, die postmoderne Kirche. Auch spannend mit einem Vorwort von Rick Warren. Kennt man vielleicht auch, ne, dieser Purpose-Driven Life-Autor, weltbekannt, ganz großer Pastor, sehr bedeutsam für die evangelikale Bewegung. Riesengroße Kirche gegründet. Der hat das Vorwort da geschrieben und spannend auch, im deutschsprachigen Raum ist dieses Buch übersetzt von Gerd Medien rausgebracht worden. Also es ist tatsächlich so, wirklich in der Mitte des Evangelikalismus hat man das aufgegriffen, auch in Deutschland, weil man gemerkt hat, da gibt's eine Problematik und wir wissen nicht viel drüber und wir müssen das jetzt irgendwie besser verstehen. So, und Dan Kimball hat in seinem Buch hat er so eine Struktur gemacht, dass er erstmal von Dekonstruktion sprach und dann von Rekonstruktion. Ich bin überzeugt, dass der Begriff Dekonstruktion, dass der für den deutschsprachigen Bereich, also wirklich für den deutschsprachigen Bereich, dass der auf dieses Buch zurückgeht. Ich glaube, dass heute viel im deutschsprachigen Bereich über Dekonstruktion geschrieben wird. Daher kommt das. Man kann auch weiter zurückgehen und kann sagen, im US-Bereich ist es dann John Caputo gewesen, der Derrida gelesen hat und so. Ja, klar. Und John Caputo hat dann What Would Jesus Deconstruct geschrieben und so. Ja, alles richtig. Aber für den deutschsprachigen Bereich ist das, glaube ich, das Buch. Und das Spannende ist aber, dass Dan Kimball, so wie ich das sehen würde, auch heute ein strammer Evangelikaler ist. Also der hat keine liberalen, großartigen Ansichten. Der ist von seinem Bibelverständnis und so weiter, ist der sehr evangelikal. Aber er hat trotzdem diesen Begriff Dekonstruktion benutzt. Aber eben in dem Sinn, dass er gesagt hat, so wie wir Kirche und christliche Leitung früher verstanden haben, das funktioniert heute einfach nicht mehr. Und dann hat er so in dem ersten Teil seines Buches so eine Analyse gemacht und fing dann an, und das nannte er dann eben Dekonstruktion, also die Sicht, wie man die Kultur gerade wahrnimmt, das muss man neu denken, neu verstehen, das war für ihn Dekonstruktion. Und eben dann auch natürlich die Art und Weise, wie Kirche darauf reagiert. Und er fing dann an damit, dass er sagt, Amerika ist das größte Missionsland geworden. Es ist eben kein christliches Land mehr, sondern wenn man alle nicht-christlichen Personen in den USA zusammennehmen würde, dann wäre das das größte Missionsland. Dann ist ihm aufgefallen, dass es, später hat man das dann genannt, dass es eine Art Verlust von Metanarrativen gibt. Und er hat das in dem Buch noch nicht so genannt, das ist dann später eher bei Brian McLaren so genannt worden, aber bei ihm, ich lese da kurz mal was vor, bei ihm hört sich das so ein bisschen anders an. Er sagt nämlich, dass er in Santa Cruz in Kalifornien von einer Universität eingeladen war zu einer Podiumsdiskussion und dann saß neben ihm dann irgendein Mensch von einer Wicca-Religion, also ein Hexer, jemand, der Hexerei praktiziert. Und dann schreibt er, wir leben in einer Gesellschaft, die in religiöser Hinsicht so vielfältig ist, dass ein evangelikaler Christ dem einem Hexer auf dem Podium sitzen kann. Beide werden als Vertreter von gleichrangigen religiösen Alternativen betrachtet und es kommt einem schon fast normal vor. Tatsächlich bemerkte ich eine überraschende Vertrautheit unter den anderen Podiumsteilnehmenden und hatte das Gefühl, dass sie den Glauben der jeweils anderen besser verstanden als das Christentum. Also, das ist so ein bisschen die Idee. Jetzt gibt's ganz, ganz viele Religionen und keine Religion hat mehr so einen Alleinerklärungsanspruch, sondern für die Menschen ist es klar, es gibt unterschiedliche Religionen. Du hast sozusagen den Supermarkt der Religion und kannst dir da was rausbasteln und dann auch so, also das ist schon, das Kapitel nennt er nämlich dann schwule, buddhistisch-muslimische Christen. Ein neuer spiritueller Mix. Ja, nichts, also keine übergeordnete Religiosität, sondern so ein Steinbruch, du kannst dir hier ein bisschen was nehmen und da ein bisschen was nehmen. Das hat dann auch wiederum auf dem Bereich der Ethik verschiedene Konsequenzen. Er beschreibt dann, weil die neue Generation nur ein sehr begrenztes Wissen über den Gott der Bibel haben, ist es nur natürlich, dass ihre Vertreter für Gelegenheitsmoral und vielfältige Vorstellungen von Sexualität offen sind. Vor der Eheschließung, falls es überhaupt dazu kommt, zusammenzuwohnen, ist heute schon fast die Norm. Heterosexuell, schwul oder bi, die Sexualität wird nur noch als eine Frage von Vorlieben betrachtet und weil es in einem postchristlichen Weltbild keine absoluten Bezugspunkte mehr gibt, kann auch keiner sagen, dass das nicht korrekt wäre. Also, es gibt keine absoluten Bezugspunkte mehr und das ist im Grunde so dieser Verlust der Deutungshoheit im Bereich der Moral, der Ethik. Im Grunde ist das das erste Mal wahrscheinlich in der Christentumsgeschichte des Westens gewesen, dass es jetzt einen Unterschied gibt zwischen dem, wie in der Umgebungskultur Ethik und zum Beispiel Sexualethik verstanden wird und wie es in der Kirche stattfindet. Weil sonst eigentlich so die Moralvorstellungen der Gesellschaft nicht im Widerspruch standen zu dem, was die Kirche gelehrt hat. Und das ist so ein bisschen jetzt auf einmal eine Art Schock. Er schreibt dann weiter so eine Geschichte, dass es so ein christliches Camp gegeben hat und ein Teenager-Mädchen ganz wütend und aufgebracht auf ihn zugekommen ist und ihm dann einen Zettel gesteckt hat, wo drauf stand, dass sie es ganz, ganz schlimm findet, dass ein Prediger ja etwas gegen das Schwulsein gepredigt hätte. Sie selber wäre zwar nicht homosexuell, aber hätte Freunde und findet das ganz, ganz schlimm, dass da so drüber gesprochen wurde. Und wenn ich das heute lese, was Dan Kenmiller schreibt, es ist schon fast ein bisschen lustig, weil das heute ja so normal ist, dass es diese Pluralität gibt. Aber für 2005 ist es einfach brand new. Es ist etwas, wo man denkt, ach krass, ja okay, so ist die Gesellschaft heute. Stimmt, endlich sagt's mal einer und erklärt's mir nochmal. Also so eine Gesellschaftsanalyse, wo heute jeder sagen würde, ja, ist völlig normal. Damals war das der neue Scheiß und war eye-opening. So, dann muss man auch noch sagen, dass es diesen Verlust der Deutungshoheit nicht nur im Bereich der Ethik gab, sondern auch dann tatsächlich im Bereich der religiösen Themen und Inhalte. Also Dan Kimmel schreibt dann, in den Kinos der westlichen Welt und der übrigen natürlich auch, laufen immer wieder Filme, die religiöse Themen behandeln. Manchmal humorvoll, manchmal ernsthaft, manchmal subtil. Auch durch diese Filme lernt die neue Generation etwas über Theologie. Was sie über Engel wissen, lernen sie aus Filmen wie Stadt der Engel, in dem ein Engel sich verliebt und wieder Mensch werden kann. Der Teufel wird als Anwalt dargestellt im Auftrag des Teufels und als schöne Frau, gespielt von Elizabeth Hurley und so weiter. Also, die Kirche verliert die Deutungshoheit sogar im Kerngeschäft, nämlich der Theologie. So, das ist so ein bisschen das, wie Dan Kinmel das beschreibt. Und jetzt natürlich die Frage, was ist die Lösung? Und da kommen wir dann eben hin, was Emerging Church. Also es gibt verschiedene Stränge, verschiedene Strömungen da, aber Dan Kimmel hat einen Strang sehr stark geprägt und das war die Idee, dass man jetzt eine andere Form von Gottesdienst und von Erfahrung schafft. Ein Kapitel heißt nämlich dann, einen sakralen Raum schaffen. Und so, wenn man sich das anguckt, der hat dann auch Bilder von seiner Kirche, wie er das dann umgesetzt hat. Und das waren dann Kirchen, also das waren Räume, wo es ganz viele Kerzen gegeben hat, wo Bilder eine große Rolle gespielt haben, wo es verschiedene Stationen gab, also es waren Gottesdienste, die sehr partizipativ waren. Da konnte man an Gebetsstationen sich austoben, man konnte irgendwie auf so Labyrinthe durchschreiten. Und die Idee war, dass man eben einen Raum schafft, wo Menschen nicht nur das Evangelium hören und wo sie zugepredigt werden, sondern wo sie etwas erleben konnten, wo sie eine spirituelle Erfahrung machen konnten. Ein anderer Punkt ist, dass er gemerkt hat, wenn dieser Verlust der Metanarrative, also wenn es keinen absoluten Bezugspunkt für Wahrheit mehr in der postmodernen Generation gibt, dann muss man auch die biblische Lehre anders verpacken. Und zwar hat er dann gesagt, man muss stärker auf Stories setzen, man muss Geschichten erzählen und man muss dann im Geschichten erzählen Raum schaffen, damit Menschen in den, zum Beispiel in den biblischen Geschichten oder auch in anderen Geschichten, ihre eigene Geschichte wiederfinden und dann dazu eine Form von Verbindung aufbauen können. Diese Gottesdiensträume, die sind also dann wirklich anders gestaltet. Das ist dann alles so ein bisschen schummerig und die Band ist nicht mehr vorne, sondern die ist dann irgendwo in der Ecke gewesen und manchmal sind gar keine Stühle drin, sondern man hat auf dem Boden gesessen und hat unterschiedliche Gebetsformen ausprobiert mit Gebetsstationen, mit Stille und verschiedene Dinge. So, dann geht er auch auf die Idee von dem missionalen Christentum ein. Das werde ich jetzt nur kurz machen, weil das ist vielleicht sogar mal ein eigener Podcast-Folge wert, die missionale Bewegung als Teil der Emerging Church, aber auch, würde ich sagen, darüber hinaus auch sehr relevant. So, die missionale Bewegung, da ja, muss man vielleicht erstmal diese Idee von Third Places nochmal zur Sprache bringen. Die, das ist eine soziologische Theorie, es gibt First Places, das ist sozusagen der private Raum, Familie, die Wohnung, da ist klar, da sind Menschen in ihrem Zuhause und treffen da eben auch nur Menschen, die man privat kennt sozusagen. Dann gibt es die Second Places, das sind so semi-öffentliche Orte, sowas wie zum Beispiel eine Schule und da kommst du nur rein, wenn du eine Erlaubnis bekommst, wenn du eine Einladung bekommst, ja, oder ein Sportverein zum Beispiel, da ist auch eher so, dass du erstmal Mitglied werden musst und dann bist du in diesem semi-öffentlichen Bereich. Und dann gibt's aber die sogenannten Third Places und das wären sozusagen so Café, Starbucks zum Beispiel, das wäre ein Third Place, da kannst du Menschen treffen, aber da kann jeder hinkommen. Und die Idee dieser missionalen Bewegung ist, dass Christentum, dass das Gemeinde stärker in diesen Third Places stattfinden muss. Und da war dann die Idee, dass man gar nicht so sehr sich in klassischen Kirchen trifft, sondern dass Kirche in Third Places stattfinden muss. Und dann hat es viele Gemeindegründungen gegeben, die da wirklich Cafés gemacht haben. Es gab ganz viele unterschiedliche Sachen. Es gab Schulläden, die gemacht worden sind, um einfach Leute kennenzulernen und dann mit denen Kontakte aufzubauen und dann darüber hinaus dann Menschen erreichen konnten und da sowas wie Kirchen dann aufbauen konnten. Und da kann ich tatsächlich auch sehr anknüpfen, weil in meiner Düsseldorfer Zeit, da waren wir recht ähnlich unterwegs und haben dann zum Beispiel dann uns eben nicht in Kirchengebäuden getroffen, sondern wir waren dann in Diskos und sogar in einem ehemaligen Untergrundbordell haben wir auch uns eingemietet und so. Das war eine wilde Zeit, wo dann aber klar ist, dass das sind keine typisch sakralen im Sinne von kirchlichen Räume, sondern das sind Räume, die erst nochmal zu einer anderen Erfahrung werden müssen, indem wir da nochmal umgestalten und da was Neues reinbringen. Und die Theorie dahinter ist, das sagt dann Dan Kimball auch, aber das ist so typisch Emerging Church, dass man gesagt hat, man möchte von dem sogenannten römischen Modell zum keltischen Modell. Und das römische Modell, das ist sozusagen dann der moderne Ansatz. Das ist, dass es erstmal Fakten gibt, die man Menschen zum Beispiel in der Predigt oder durch, was weiß ich, bei mir waren es dann eher so Büchertische und Evangelisationsveranstaltungen, Gästegottesdienste, was auch immer. Man hat Menschen eingeladen und ihnen Fakten dargelegt, in der Hoffnung, dass sie dann ihre Überzeugungen ändern. Und das Letzte, was dann passiert, ist, dass sie dann auch ihr Verhalten verändern, also Jesus nachfolgen. Und in der Postmoderne hat man diese Reihenfolge umgedreht. Da hat man gesagt, nee, das, was als erstes kommen muss, sind keine Fakten, sondern es ist eine Erfahrung. Und das konnte dann zum Beispiel eben sein, dass man einen Gottesdienst hat, der sehr partizipativ ist. Das kann eben sein, dass man eine Community hat, die mitten irgendwo in der Stadt ist, in einem Third Place. Und dann hat man eine Art Erfahrung und lernt aber durch diese Community ein Jesus-like Verhalten, eine Art zu leben, die von Jesus inspiriert ist. Ja, indem man eben in dieser Community, die da dann entsteht, lernt, da mitzumachen und so bestimmte Dinge, die da als Werte gelten, dann umzusetzen. Und wenn dieser Lebensstil aber ansteckend ist und überzeugend ist, dann kommt der letzte Schritt erst, dass die Überzeugungen geändert werden. So, das ist die Idee, die da im missionalen Denken mit drin steckt. Und ja, dann kann man vielleicht noch sagen, das ist jetzt dann nicht mehr Dan Kimball, aber die Idee, dass diese Emerging Church Bewegung unterschiedliche Stränge hatte. Da gehe ich auch noch kurz drauf ein. Die Emerging Church Bewegung, da kann man sagen eben, dass es einmal eben diesen missionalen Strang gab. Das waren Leute, die sehr viel dann so kleine Projekte gegründet haben, verschiedene postmoderne Kirchen. Man nannte das manchmal auch Liquid Church. Darunter würde ich auch zählen die Bewegung von dem neuen Mönchtum, New Monasticism. Da hat es also Communities gegeben, die wie zum Beispiel von Shane Claiborne, bekannter Vertreter da, der eine Community mitten in einem sozialen Brennpunkt dann gebaut hat und damit Menschen, die obdachlos sind und so weiter, zusammengelebt hat und da eben dieses Einladende und Menschen mit in die Community aufnehmen, das ist da gelebt worden. So, dann hat es stärker einen Strang gegeben, das könnte man Retro Future Faith nennen. Also diese Idee, dass man Gottesdienste macht, die sehr stark auf Erfahrungen setzen. Eben das, was Dan Kimball dann versucht hat. Nadia Boltz-Weber wäre auch eine sehr, sehr bekannte Person, die das sehr stark gemacht hat, die also versucht hat, so alte Elemente aus traditionellen Glaubensrichtungen, aus dem Lutherischen zum Beispiel, zu nehmen und das dann aber mit neuen Elementen zu vermischen. Oder was man auch mal googeln kann, was wirklich sehr spannend ist, ist die Alternative Worship Bewegung. Da hat es Vox in London gegeben. Das wird geschrieben V-A-U-X. Sehr spannende Sache, die findet man heute noch online. Und dann würde ich sagen, hat es einen progressiven Strang gegeben. Da hat man dann eben gesagt, ja, das sind jetzt alles Dinge, die schön und gut sind, die müssen wir auch irgendwo mitnehmen. Aber wir können das nicht vom Inhalt lösen. Also wir können nicht den alten Inhalt nehmen und einfach nur neu verpacken, sondern wir müssen auch die Inhalte neu denken. Und da würde ich sagen, ist Brian McLaren ein ganz starker Vertreter von, der diesen Strang weitergedacht hat. So, und dann würde ich noch einen vierten Strang nehmen und das ist ein Strang, der bestimmte Elemente aus der Emerging Church Bewegung mitgenommen hat. Beispielsweise, dass man angefangen hat, sich stärker, also so dieser ganze Fokus auf Cafés, auf so legere Kleidung und so einige von diesen äußeren Dingen, die hat man mitgenommen. Aber ansonsten hat man sich dann stärker wieder Evangelikalen, vor allen Dingen also dieser Worship-Bewegung wieder zugewandt und hat da versucht, sehr konservative Inhalte mit einer moderneren Verpackung, so würde ich es mal nennen, versucht dann als Strategie zu wählen. Und ich glaube, derjenige, der da am bekanntesten ist, ist Mark Driscoll gewesen. Auch da hat es einen Podcast gegeben, The Rise and Fall of Mars Hill. Lohnt sich, sollte man sich mal angucken. Okay. Letzter Punkt dazu. Manchmal versucht man so diese Spur aufzumachen, zu sagen, es hat die Emerging Church Bewegung gegeben und dann ist daraus die postevangelikale Bewegung, so wie wir das heute mit Dekonstruktion und so weiter. Also diejenigen, die meinen Podcast häufiger hören, die kennen das. Postevangelikale Bewegung. Also, dass man da so eine Kontinuität aufmacht. In dem Podcast Emerged von Trip Fuller, da wird eine andere Erklärung geliefert und wird dem gesagt, dass die Emerging Church Bewegung, dass das eine Gemeindegründungsbewegung gewesen ist. Also die Menschen, die das gestartet haben, die haben sich sehr stark darauf fokussiert, neue Gemeinden zu gründen, neue Projekte zu machen. Und das ist auch in Deutschland tatsächlich ein Ding gewesen. In den frühen 2000ern hat es in Deutschland bestimmt, also ich wüsste wahrscheinlich, vielleicht so 10 Projekte oder sowas gegeben in ganz Deutschland. Die meisten davon gibt's heute nicht mehr. Aber das war die Grundidee, dass man Dinge gründet und dass das so die zukunftsweisende Art ist, neu auszuprobieren, wie kann Kirche der Zukunft aussehen? Unter postmodernen Dingungen und mit postmodernen Menschen und irgendwie alles postmodern. Und die postevangelikale Bewegung, wie es heute aussieht, das ist eigentlich eine Bewegung, die losgelöst ist, größtenteils von gemeindlichen Strukturen. Also viele von den Postevangelikalen sind auch noch in evangelikalen Gemeinden oder auch in anderen Gemeinden. Und deswegen kann man nicht sagen, dass das so ein komplettes Entweder-Oder ist. Aber es ist keine Bewegung, wo besonders viele neue Gemeinden gegründet werden, sondern es ist mehr die Frage, gibt es Möglichkeiten, entweder außerhalb von Gemeinden sich zu vernetzen und da neue Dinge entstehen zu lassen, oder eben auch die Frage, ob es Gemeinden gibt, die sich auf den Weg machen und die sowohl von der Struktur her, aber auch von den Inhalten her sich, ja, dann öffnen, offenere Theologien vertreten. So, das ist so ein bisschen ein ganz entscheidender Unterschied. Und damit kommt man auch zur Frage, also warum ist die Emerging Church Bewegung eigentlich gescheitert? Da hat der Podcast hat eine Antwort versucht drauf. Ich würde es kurz machen. Ich glaube, dass die Emerging Church gescheitert ist, weil es sehr, sehr schwierig ist, neue Strukturen aufzubauen, wenn man gleichzeitig noch in alten Strukturen drin hängt und es da zu, ich würde sagen, es sind Irritationen, die entstanden sind. Also das heißt, die Emerging Church Bewegung hat die Kernideen des Evangelikalismus sehr stark herausgefordert und das hat zu Abwehrreaktionen geführt, so dass nach einiger Zeit, also spätestens nach 2011, dass da klar war, wer den Begriff Emerging Church für sich beanschlagt, der wird zu keinen Konferenzen mehr eingeladen, der bekommt keine Jobs, der kann seine Bücher nicht mehr verlegen und vor dem wird gewarnt und der wird eben in der kirchlichen Landschaft wird der ausgegrenzt. Und das ist im Prinzip, ja, wenn man so sieht, die Anfänge, da war Willow Creek noch dahinter und hat große Hoffnungen gehabt. Und später ist das dann zu sehr starken Abwehrtendenzen gekommen. Und diese Abwehrtendenzen, die sind, glaube ich, gar nicht so sehr auf diesen Aspekt der Verpackung, also sowas, was jetzt Dan Kimball zum Beispiel gemacht hat mit diesen alternativen Gottesdienstformaten. Das war, glaube ich, gar nicht so sehr das große Problem, sondern das große Problem war, dass ein bedeutender Strang, zum Beispiel eben auch dann Leute wie Brian McLaren, dass sie angefangen haben, die Inhalte neu zu denken und die gesagt haben, man kann Form und Inhalt nicht trennen und deswegen müssen wir auch an die evangelikalen Inhalte neu dran. So. Und das hat zu diesen starken Ausgrenzungs- und Abschottungstendenzen geführt. Sehr früh schon, das Internet ist voll von irgendwelchen Artikeln, die vor der Emerging Church Bewegung waren. Und das ist ja tatsächlich auch bei mir der erste Einstieg gewesen in diesen Diskurs, weil ich als allererstes diese Warnung dann bekommen habe. Genau. Das als langen Exkurs über Emerging Church Bewegung, vor allen Dingen in den USA. Und ich möchte jetzt meinen eigenen Zugang nochmal euch durchgehen anhand von verschiedenen Büchern, die Brian McLaren geschrieben hat. Diese Bücher, die sind jetzt nicht genau in der Reihenfolge, wie sie mir untergekommen sind, aber da, wie gesagt, das sind Bücher, das sind Ideen, die Art, wie ich Christsein verstehe, so stark geprägt haben, wie wahrscheinlich sonst sehr, sehr wenig. Jetzt muss man sagen, dass der Brian McLaren ist jetzt nicht so der Riesenfreund von Fußnoten, was es mir häufig schwer gemacht hat. Also der hat in vielen Büchern hat er ganz, ganz tolle Ideen, aber er sagt nicht, wo er die her hat. Und das hat mich manchmal fuchsig gemacht. Da bin ich manchmal sehr, sehr frustriert gewesen. Schön ist, dass er auch geblockt hat. Der Blog ist immer noch online. Ich glaube, brianmclaren.net. Und da findet man Blog-Einträge, die 20 Jahre alt sind. Das ist ganz toll. Und da hat er das häufiger so gemacht, dass er dann auch verwiesen hat und dann gesagt hat, hier zu dem Thema gibt's das und das Buch. Und das wiederum hat mir extrem geholfen. Also die Literaturhinweise von Brian McLaren, das war riesig. Aber die gab's oft nicht in den Büchern. Und die Bücher, die er geschrieben hat, die sind sehr stark, ich würde sagen, populärwissenschaftlich. Der Mann ist ein absoluter Autodidakt, aber er hat sich in sehr, sehr viele Themen sehr gut eingelesen. Ja, wie gesagt, ich glaube, nie Theologie studiert, aber ein absoluter Nerd, was Ideen angeht. Aber weil er, das ist meine These, weil er Lehrer war und eben an der normalen Highschool unterrichtet hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich glaube, dadurch hat er das geschafft, dass er komplexe Ideen in einer sehr, sehr gut lesbaren und zugänglichen Art und Weise ausformulieren kann. Deswegen seine Bücher sind einfach super einfach zu lesen, sehr, sehr zugänglich. Und das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass er viele Bestseller geschrieben hat und dass seine Bücher in vielen Sprachen übersetzt worden sind und weite Verbreitung gefunden haben. Und auch bis heute, also das letzte Buch ist jetzt ein paar Wochen alt, komme ich gleich zu. Das ist eine ganz tolle Sache, die für mich auch sehr inspirierend ist, weil ich glaube, es bringt überhaupt nichts, wenn Theologie in der heutigen Zeit ja versucht, unverständlich zu sein, weil man dann irgendwie schlau wirken kann. Das finde ich ist absolut der falsche Weg. Theologie muss allgemeinverständlich sein und man muss es stärker hinkriegen, dass Ideen, die auch im wissenschaftlichen Diskurs da diskutiert werden, dass die in der breiten Öffentlichkeit auch wahrgenommen werden können. Und das geht nur, indem man die Sprache anpasst. Brian McLaren, finde ich, ist da ein wahnsinnig gutes Beispiel, wie das gehen kann. Das erste Buch, was ich von Brian McLaren mitbekommen habe, ist New Kind of Christianity. Er hat noch ein anderes Buch geschrieben, was sich New Kind of Christian nennt. Das tatsächlich nicht. Also für mich war das erste Buch New Kind of Christianity. Das ist in Deutschland auch, ich glaube, vom Neukirchner Verlag übersetzt worden. Kann man da noch kaufen. Wirklich ein sehr gutes Buch. Und das war für mich, glaube ich, die Einstiegsdroge in progressives Christentum. Und da fand ich eben auch spannend, das ist in Deutsch übersetzt und deutsche Verlage haben das rausgebracht. Ich weiß nicht, ob heute sowas noch denkbar ist, aber damals hatten einige Leute den Mut und ich feiere es sehr, finde es richtig gut. In dem Buch hat er für mich geleistet, dass er die Idee von einem Weltbild der Evolution zusammenbringt mit der großen Geschichte, die in der Bibel erzählt wird. Ich hatte ja gerade schon gesagt, in der Emerging Church ist ganz wichtig, dass man auf Narrative Wert legt. Damals gab es auch diesen Begriff von der narrativen Theologie, die dann auch immer im Emerging Church Kontext rumgewabert ist. Und da setzt Brian McLaren aber an, dass er sagt, es gibt eine Art, die biblische Geschichte zu erzählen. Er nennt das den griechisch-römischen Narrativ. Und das ist diese Idee, es hat einen perfekten Urzustand gegeben, dann hat es einen Fall gegeben und dann lief es nicht gut. Irgendwann kam aber Jesus und Jesus hat die Erlösung gebracht und jetzt ist die Frage, wie man darauf reagiert und dann gibt es eben den doppelten Ausgang der Geschichte. Entweder landen Menschen in der Hölle oder im Himmel. Und dieses Narrativ, da sagt er, das ist eigentlich gar nicht so sehr jüdisch-christlich, sondern das ist, mehr oder weniger ist es aus der griechisch-römischen Kultur und Ideenwelt ins Christentum hineingekommen. Es ist eine Sache, da hat er ordentlich Prügel für bekommen. Das fanden viele gar nicht cool, dass er das gesagt hat. Aber er hat da schon seine Punkte, weil er dann in Form von römischer Mythologie aufzeigt, dass es genau da diese Narrative gegeben hat. Und im jüdischen Denken aber gar nicht so sehr. Und dann zeigt er eben, im jüdischen Denken gibt's eine andere Story. Da gibt's nämlich die Story, die bei der Exodus-Geschichte ansetzt. Eine Geschichte, wo es darum geht, dass Gott immer noch dabei ist, Gerechtigkeit in die Welt zu bringen, Gerechtigkeit zu schaffen, dass Gott dabei ist, wiederherzustellen und dass Gott dabei ist, zu versöhnen. Das sind so die drei großen Achsen, die er als das göttliche Wirken durch die Zeit versteht. Und im Grunde ist es eine Art Reich Gottes Theologie. Da gibt's dann auch andere Bücher, wo er das noch stärker ausarbeitet. Aber das fand ich für mich extrem hilfreich, weil für mich als, ich sag mal, Ex-Fundamentalist war es ein großes Problem, dass die Bibel anfängt mit einem Urzustand, der perfekt ist. Und dann aber zu sehen, das ist nicht die einzige Art, wie man die Bibel lesen kann, weil die große Herausforderung ist, in einer evolutionären Sichtweise gab es keinen perfekten Urzustand, sondern es gab einen sehr primitiven, sehr einfachen, nicht ausgebildeten, nicht weit entwickelten Zustand, und dann hat es eben eine Weiterentwicklung gegeben. Und das, was er schafft, ist eben zu zeigen, ja, das kann man mit dem jüdischen Narrativ, kann man das, und auch mit dem christlichen Narrativ, kann man das in Verbindung setzen. Dann gibt es ein sehr anderes spannendes Kapitel für mich, und zwar über die Sintflut. Weil er die Sintflutgeschichte durchnimmt und da erstmal darauf hinweist, es ist eine unfassbare Form von göttlicher Gewalt, von einem überdimensionalen, den schlimmsten sich vorstellbaren Genozid, und an einen Gott, der so tickt, kann man eigentlich nicht glauben. Und das, was er dann aber macht, ist, dass er hingeht und das auf eine schöne Weise darstellt, dass man sehen kann, man kann diese Geschichte auch wieder als Geschichte lesen, nicht so sehr als Tatsachenbericht, sondern als Geschichte, und kann dann sehen, dass es eine Geschichte ist, in der ein Gottesidee weiterentwickelt wird. Und das macht er unter anderem daran deutlich, dass er sagt, naja, die Menschen in der Sintflutgeschichte, die verändern sich nicht. Die waren vorher böse und gewaltvoll, und nach der Sintflut dauert es nicht lange, dann sind sie wieder boshaft und gewaltvoll und so weiter. Der Mensch ändert sich nicht. Das Einzige, was sich in dieser Geschichte ändert, ist Gott. Denn Gott wird erst in einer zornigen, gewaltvollen Art und Weise dargestellt, aber Gott lernt und verspricht am Ende, nie wieder Gewalt anzuwenden in der Form. Das fand ich ist eine sehr, sehr spannende Idee, und das war für mich, war das der Einstieg darin zu sehen, okay, die Bibel kann man anders lesen, man kann die Bibel progressiv lesen, also man kann sehen, hier entwickeln sich Gottes Ideen. Und das macht er da auch in einer sehr, sehr schönen Art und Weise. Das hat mir damals sehr geholfen. War dann eben frustrierend, weil ich lange dann keine hermeneutischen Ansätze gefunden habe, worauf er zurückgegriffen hat. Also er hat das ja nicht erfunden. Aber wo gab's das her? Genau, und dann gehe ich mal zum nächsten Buch. Great Spiritual Migration hat's gegeben. Das Buch ist, also da kann man viel zu sagen, aber ich möchte da drauf eingehen, weil er da in einem Kapitel auch wieder eine spannende Sache macht, die an das Buch vorher anknüpft. Und zwar erzählt er da, dass er in einer Universität eingeladen war und in dieser Universität dann einen Vortrag gehalten hat und da eingestiegen ist mit der Idee, wir müssen überlegen, welche Dinge haben wir in unserer Tasche, die wir im Zweifel rausziehen können und sozusagen religiös zur Anwendung bringen können. Welche Sachen nehmen wir in unserer Tasche mit? Und er sagt, es ist ein Problem, wenn wir die Genozidkarte, Genocide Card, wenn wir die in unserer Tasche lassen und irgendwann dann vielleicht rausziehen. Dann hat er dann mit den Studierenden dann diskutiert und hat dann deutlich gemacht an einer Stelle, ich übersetze jetzt mal frei, was er da sagt, auf Seite 73, wenn du nie mit diesen, also das sind dann gewaltvolle Textstellen in der Bibel, wenn du damit dich nie auseinandergesetzt hast, nie damit gerungen hast, dann ist die Bibel wie eine geladene Waffe und deine Theologie ist eine Lizenz zum Töten. Du musst eine Art finden, wie du deinen Glauben entwaffnest, so dass es eben kein potenzielles Instrument von Hass sein kann, sondern du musst es umwandeln in ein Instrument der Liebe. Man muss das Christentum von einer Kriegsreligion oder kriegerischen Religion zu einer versöhnenden Religion umwandeln. Und er beschreibt dann, wie er da mit den Studierenden da diskutiert und wie die Studierenden dann sagen, die ganze Bibel müssen wir in unserer Tasche belassen. Wir können da nichts rausnehmen. Und im Zweifelsfall bedeutet das, dass man eben dann auch diese Genozidkarte dabei hat und je nachdem dann auch spielen muss. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Also er nennt das dann den Genozid, den Völkermordtest. Finde ich sehr, sehr schön und würde sagen, ja, das ist so konkret, so anschaulich. Ja, also kann man eine Religion, die von Völkermord redet, kann man die eigentlich, ohne dass man sie entwaffnet, vertreten? Oder ist dieser Völkermordsgedanke, ist der Teil der Religion und man muss es im Zweifelfall nicht nur hinnehmen, sondern auch sagen, ja, das Gott kann so sein. Und im Zweifel, wenn Gott das befiehlt, dann ja, dann muss man vielleicht dann auch entsprechend handeln. Ich habe ja vor ein, zwei Wochen mit den Jungs vom Heilige Scheiße Podcast dazu was gemacht. Und wer weiß nochmal, Heilige Scheiße, die haben zu diesen ganzen Genozid-Texten in der Bibel, haben die eine gute Folge gemacht, kann man sich anhören. Aber hier einfach die Idee, Spiritual Migration, ja, du musst einfach gucken, was machst du eigentlich mit dem Genozid-Test? Und das dann eben als Lackmustest sozusagen für eine Religion, die friedsam ist. Dann anderes Buch. Brian McLaren hat ein Buch geschrieben, das sich da nennt Die geheime Botschaft von Jesus. Auch ein Buch, was mich sehr geprägt hat. Ich habe das jetzt in der Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal quer gelesen und gemerkt, es ist unfassbar. Also das Buch, das ist jetzt auch, wann ist das? Es ist auch wieder eins. Es ist in Deutsch, es ist 2007 erschienen. Auch wieder Gerd Medien hat es verlegt. Wo ich denke, wie geil, also richtig mutig damals. Und ich finde, es ist ein super Buch, auch heute noch eins der besten Bücher über Jesus, die ich gelesen habe. Und als ich das gelesen habe, ist mir heute nochmal so bewusst geworden, es gibt ganz viele Menschen, die ich auch online wahrnehme oder wenn ihr zum Beispiel den neuesten Podcast von Hossa Talk gehört habt, der hat den Titel Was inspiriert euch? Schöne Grüße an Jay, Gofi und Marco. Ich bin immer noch Hörender. Was ich wahrnehme ist, dass unter anderem in diesem Podcast, aber auch sonst wo, dass so eine gewisse Ratlosigkeit ist. Was kann man eigentlich noch glauben, wenn man dekonstruiert hat? Gibt es irgendwie eine Form von Christentum, die inspirierend ist und so weiter? Und ich würde sagen, ja, das gibt es alles. Also so wie Brian McLaren das schreibt, sage ich, ja, das ist voll das. Ich muss auch dazu sagen, dass ich denke, dass Brian McLaren viele Ideen der Prozesstheologie aufgreift, ohne dass er das so nennt. Aber naja, ganz kurz zu dem Buch. Die Idee ist, Jesus hat eine geheime Botschaft. Also Jesus sagt nicht geradeaus, was ihm wichtig ist, sondern die Botschaft von Jesus ist top secret. Jesus sagt gar nicht, was seine Botschaft ist. Verrückt. Verrückte Idee, weil würde man so nicht denken. Und woran macht Brian McLaren das fest? Er macht das fest an den Gleichnissen. Er sagt, immer wenn Jesus gefragt wurde, du Meister, was denkst du denn hierzu und hierzu, dann fängt Jesus an, Gleichnisse zu erzählen. und sagt eben nicht klar, ihr müsst es so sehen oder ihr müsst es so sehen. Wenn er gefragt wird, wer ist denn dein Nächster, dann fängt er auf einmal an, das Gleichnis vom Samariter zu erzählen. So, und sagt, ja, wenn er gefragt wird, was ist denn das Reich Gottes, dann würde gesagt, ja, da gibt's diese Geschichte, das Reich Gottes ist wie. Er lässt sich nie festnageln auf so eine klare Antwort, sondern er gibt den Menschen Geschichten. Das ist wieder sehr, sehr postmodern. Also da schließen sich auch wieder diese Diskurse der Emerging Church an. So, also Jesus erzählt Geschichten. Und diese Geschichten, die kann man dann hören und da muss man sich aber an denen reiben. Also man kann eben eine Geschichte, kann man nur in sich arbeiten lassen. Man kann da mit anderen darüber reden, man kann anfangen, die zu deuten und darin liegt das Geheimnis, weil dann entfalten sie eine Wirkung. Das ist die Idee. Und das, was Jesus machen möchte, ist, dass er von Gottes neuer Welt redet. Also Gottes neue Welt, das ist das Geheimnis, das ist das, was entstehen soll. Unter anderem eben durch Gleichnisse und durch das Leben und das Wirken von Jesus. Jetzt lese ich euch eine Stelle daraus vor, das ist aus der deutschen Ausgabe Seite 90. Und dann wird auch so ein bisschen klar, warum das sich sehr gut anschließt an Prozesstheologie, an Gott kann auch nicht alles und so weiter. Brian McLaren schreibt Folgendes. Das ist der eigentliche Skandal der Botschaft Jesu. Die neue Welt Gottes scheitert. Sie ist schwach. Sie wird zerschmettert. Wenn ihre Botschaft von Liebe, Frieden, Gerechtigkeit und Wahrheit auf die Mächte und Gewalten von Regierungen und Religion trifft, die mit Speeren und Schwertern und Kreuzen bewaffnet sind, dann lassen diese ihrem Hass, ihrer Gewalt, ihrer Manipulation und Propaganda freien Lauf. Die Widerstandsbewegung namens Gottes neue Welt wird zerschmettert. Wie die machtlosen Studenten vor Panzern und Maschinengewehren auf dem Platz des himmlischen Friedens. So, und dann überspringe ich ein bisschen was, dann sagt er weiter, was ist, wenn die neue Welt Gottes nur dann ihre Eigenschaft als ein Reich, das nicht von dieser Welt ist, bewahren kann, wenn sie schwach und verletzlich bleibt, wenn sie Opfer bringt und Liebe übt? Was ist, wenn sie nur siegen kann, indem sie vorher besiegt wird? Was ist, wenn diese Niederlage, und da redet er eben vom Kreuz, absolut unverzichtbar ist, damit die brutale Gewalt und dunkle Unterdrückung durch Mächte und Gewalten, durch menschliche Ideologien und Gegenmächte ans Licht gebracht werden können? Erst wenn diese entlarvt sind, kann man sie als das, was sie sind, erkennen, kann man sie frei zurückweisen und für eine neue, bessere Welt Platz schaffen. Und was ist, wenn die neue Welt Gottes erst auf diese Weise scheitern muss, bevor sie Erfolg haben kann? Ich finde das deswegen so stark, weil das eine Art zu glauben ist, die unfassbar gut in unsere Zeit passt. Und ich komme da gleich nochmal drauf, weil Brian McLaren da ein sehr starkes Gespür für Zeitgeist hat, für Zeitgeistthemen hat. Aber es ist einfach eine tolle Art, über Jesus zu reden. Eine Art, die sehr ins Hier und Jetzt spricht, mit der ich immer noch sehr viel anfangen kann. Genau. Ich überspringe nochmal ein Buch, komme jetzt zu einem anderen Buch, was ich gelesen habe, was für mich auch sehr, sehr tief und sehr wichtig war. Das ist das Buch The Last Word and the Word After That. Das gibt's nicht im Deutschen. Im Grunde ist das wahrscheinlich das postmodernste Buch, was er geschrieben hat. Es ist nämlich eine Art Novelle, eine Art Kurzgeschichte, wenn man so will. Oder ja, ist eine Art Roman. Und da geht's um einen Pastor, der eine Glaubenskrise hat und der dann mit irgendwelchen Freunden und Verwandten und so weiter spricht und dann von jemandem, der Theologie studiert, Infos bekommt und sagt, lies mal das Buch, geh mal in die Bibliothek, guck dir das mal an. Und dann gibt's viele theologische Diskurse und so weiter. Im Grunde also, ja, erinnert mich auch so ein bisschen an C.S. Lewis, also Theologie in so einem Dialogstil. In einer Geschichte verpackt. Die Geschichte ist jetzt nicht so weltbewegend. Ich glaube, es kommt viel stärker auf diese Dialoge da an. Aber das macht er wirklich gut. In dem Buch geht's vor allen Dingen um das jüngste Gericht und darum, was Gerechtigkeit ist und um die Hölle. Die Idee ist so ein bisschen, dass dieser Pastor nicht mehr an die Hölle glauben kann und jetzt irgendwie rausfinden muss, was es damit auf sich hat. Und das ist tatsächlich das Buch, wo ich am frustriertesten war, weil Brian McLaren da unfassbar wichtige und gute Ideen einbringt, aber die es einfach sehr, sehr schwer machen, ohne konkrete Verweise, es ist halt ein Roman, dann diese Ideen, die da drin stecken, irgendwie nachzuvollziehen und nachzurecherchieren. Also man kann eben nicht dann gucken, ja, dann lies halt den und den Theologen und dann kannst du da tiefer einsteigen. Das geht bei dem Buch leider nicht. Aber ich habe da verschiedene Dinge kennengelernt. Unter anderem, wenn es um die Hölle geht, hat die jüdische Vorstellungswelt vom Jenseits, da gibt es auch nicht eine Vorstellungswelt, aber es gibt verschiedene, aber er teast das so ein bisschen an, er steigt da ein bisschen ein und macht dann eben deutlich, in der jüdischen Vorstellungswelt, da gibt es erstmal sehr, sehr lange, gibt es kein Leben nach dem Tod. Sondern es gibt du stirbst und dann bist du in der Sheol. Und das ist ein Ort der Vergessenheit. Da gibt es kein Bewusstsein, sondern da schlafen die Menschen. Das ist ein Schattendasein. Ich habe damals, als ich das gelesen habe, zum Glück einen Theologiestudenten im Freundeskreis gehabt, der mir dann der Hermann heißt der, glaube ich, gibt es einen Artikel, findet man auch noch online als PDF, Der Gott der Lebenden, ist eine Auseinandersetzung mit Psalm 88 und da wird diese Vorstellungswelt, diese jüdische Vorstellungswelt wird da stärker am Psalm 88 deutlich gemacht. Ich glaube, wenn man Psalm 88 mal daraufhin liest und sich die Frage stellt, was für eine Vorstellungswelt steckt da eigentlich hinter, dann kann man da auch selber viel rausfinden, aber es ist eben die Idee, Gott ist der Gott der Lebenden, also Gottes Machtbereich bezieht sich auf die Welt der Lebenden und das Totenreich, das ist etwas, da hat Gott keine Handhabe. Das ist die jüdische alte Vorstellung. Im Totenreich, da sind Gott die Hände gebunden oder im Psalm 88 heißt es da sind die Menschen von Gottes Hand abgeschnitten. Sehr spannende Sache, kann man sich mal vertiefen. Aber das ist für mich dann so ein Bezugspunkt gewesen. Und das, was ich das erste Mal gelernt habe, sehr stark, ist, dass sich theologische Ideen in der Bibel sehr stark entwickeln. So ein bisschen habe ich das auch in der Sintflutgeschichte schon kennengelernt, aber hier wurde mir das nochmal sehr viel deutlicher. Also zum Beispiel die Vorstellung vom Jenseits verändert sich in der Bibel. Also zum Beispiel in den ersten 5 Büchern Mose gibt es keine Hölle. Auch so eine Idee, die in diesem Buch dann erzählt wird. Ganz, ganz spannend. Ja, und nebenbei gab es dann eben auch so ein Kapitel über Homosexualität. Da habe ich ja vorhin schon was gesagt, was Brian McLaren da für mich bedeutet hat. Genau. Noch 2, 3 Sachen. Anderes Buch, Naked Spirituality, ein Buch über Gebet, nackte Spiritualität. Da ist die Idee, zu Gott kommen, so wie man ist, ohne Scham, ohne Titel, ohne Verdienste, einfach so wie man ist. Das Besondere an dem Buch ist, dass Gebet darunter gebrochen wurde auf jeweils ein Wort. Also sowas wie warum oder oh oder nein. Und da hat er dann Kapitel zu geschrieben, hat mich damals sehr, sehr berührt. Spannend ist, dass er in diesem Buch das Gebet angepasst hat an Glaubensphasen. Und da komme ich jetzt zu einem anderen Buch, was extrem wichtig war, glaube ich. Das Buch ist gar nicht so alt, das heißt Faith After Doubt. Und das, was Brian McLaren da macht, ist, dass er im Prinzip eine Theorie von Dekonstruktion darlegt. Da auch wieder einen kleinen Schwenker. Ich habe ja vor einiger Zeit eine Masterarbeit über das Thema Dekonstruktion geschrieben. Das, was dabei besonders war, also in der Art und Weise, wie ich darüber dann veröffentlicht habe. Ich habe ja da eine Podcast-Folge zu gemacht und war auch auf einem Kongress und so. Und da habe ich meine eigene Forschung dargelegt. Aber das, was ich da nicht so wahnsinnig breit getreten habe, ist mein Entstehungsprozess, also das, was vorher vor der Studie gelaufen ist. Ich bin ja eingestiegen in diese Studie und habe damals so gedacht, oh, ganz ehrlich, da gibt's doch gar nichts zu. Also niemand hat über Dekonstruktion geforscht. Ja, ist ja nicht so. Was ich dann nämlich rausgefunden habe, ist, dass es da jahrzehntelange Forschung gibt. Also es hat in den 90er Jahren Alan Jamieson hat eine große Studie gemacht mit 97 Leuten. Heinz Streib hat was dazu gemacht. Oder eben James Fowler zum Beispiel auch. Also Leute, die ganz große Studien dazu gemacht haben und die wer weiß was an Theoriegedöns schon gemacht haben. So dass man sagen kann, Dekonstruktion ist eigentlich eine Sache, die recht gut erforscht ist. Was mich damals wirklich zum Schwitzen gebracht hat, weil ich dachte, oh Gott, was um alles in der Welt kann ich denn da jetzt noch draufsetzen? Naja, hat dann ja geklappt, die Arbeit ist auch durchgegangen, bin ich auch ganz glücklich drum. Aber das, was Brian McLaren eben in Faith After Doubt macht, ist, dass er diese ganzen Studien, die er wahrgenommen hat, jetzt nimmt und eben in einer sehr, sehr nachvollziehbaren, sehr simplen Art und Weise runterbricht auf 4 Begriffe. So, und das heißt also, wenn man Dekonstruktion verstehen will, dann sagt Brian McLaren in diesem Buch, das führt er dann auf knapp 300 Seiten aus, also es ist ein recht dickes Buch, er schreibt immer dicke Bücher meistens, die 4 Begriffe. Er sagt, es gibt als erstes eine Phase, die nennt Simplizität. Das ist eine Phase, wo man als Kind, als Jugendlicher den Glauben einfach beigebracht bekommt und man glaubt, weil die Eltern glauben oder wenn man in die Kirche gegangen ist, man saugt das so auf und übernimmt es einfach. Dann sagt er, es gibt die Phase der Komplexität und das ist die Phase, in der man jetzt nicht mehr nur auf dem Glauben aufbaut, der einem beigebracht worden ist, sondern jetzt will man es wirklich selber und jetzt will man zu den Konferenzen gehen, man will die Bibel selber lesen, man will jetzt ganz viel lernen, man will mitarbeiten und will die Welt verändern, will Menschen zum Glauben führen und so weiter. Also hat so eine feurige Phase, wo es stark ja um Erfolg geht, um Dazulernen, um Dinge bewegen geht. Und dann sagt er, kann es eine Phase geben, die nennt er Perplexität. Und das ist nämlich die Phase, wo das Ganze Risse bekommt, wo Fragen aufkommen, wo man schlechte Erfahrungen mit Kirche macht und wo das Ganze auf einmal Risse bekommt und man sehr skeptisch wird, wo man anfängt, Fragen zu stellen, hinterfragen und wo man sich dann auch von kirchlichen Strukturen vielleicht auch mal rausnimmt, da sich loslöst und so weiter. Also das wäre eben diese Dekonstruktionsphase, wenn man so will. Und dann sagt er, kann es aber eine 4. Phase geben, das nennt er Harmonie. Und das ist dann sozusagen diese Überwindung oder Durchschreitung von der Perplexität hin zu einer Phase, wo man die im Sinne von einer zweiten Naivität dann die alten Glaubensinhalte für sich neu formulieren kann und neu integrieren kann und sowohl diese schmerzhaften Erfahrungen, diese kritische Phase durchgehen kann und dann aber eine neue Art zu glauben finden kann. Und das ist ganz, ganz spannend. Brian McLaren hat da, glaube ich, eine Theorie aufgebaut, die, sag ich mal, den wissenschaftlichen, akademischen Studien keine Komplexitätsreduktion abtut, sondern das ist wirklich auf hohem Niveau. Aber es ist einfach. Es ist sehr einfach verständlich. Das ist eine große Leistung. Wichtiges Buch. Schade, dass es noch nicht auf Deutsch übersetzt ist. Dann hat er vor kurzem, ich glaube vor zwei, drei Jahren, hat er ein Buch geschrieben, das nennt sich Do I Stay Christian? Das sind 10 Gründe, warum man den Glauben als Christ verlassen kann oder vielleicht möchte und 10 Gründe, warum es vielleicht eine gute Idee ist, zu bleiben. Das ist ein sehr provokativer Titel. Aber da wird auch wieder deutlich, er hat da diese Corona-Phase und diese neue Dekonstruktionswelle, wenn man so will, hat er aufgeschnappt und hat da mitbekommen, okay, hier sind viele Menschen jetzt in der Frage, soll man überhaupt bleiben oder nicht? Die Trump, diese durch die Präsidentschaft Trumps ausgelöste Krise von vielen, die gesagt haben, ich kann diesen Evangelikalismus nicht mehr trauen in den USA, weil das sind die Leute, die Trump an die Macht gebracht haben und so weiter. So, und dann bringt er ein letztes Buch jetzt raus, das ist, wie gesagt, vor ein paar Wochen rausgekommen, das ist Life After Doom. Da muss ich jetzt sagen, das habe ich noch nicht gelesen, das werde ich jetzt im Sommerferien lesen. Aber das ist eben die Idee, wie kann man eigentlich seine Menschlichkeit bewahren, wenn alles den Bach untergeht, wenn die großen Systeme, wenn die Klimakrise, wenn die soziale Krise, wenn Demokratien gefährdet sind und so weiter, wenn diese nahende Katastrophe schon spürbar ist, wie kann man dann eigentlich seine Menschlichkeit bewahren? Und das ist so ein Riesenbogen. Also ich habe jetzt wirklich viele Bücher euch vorgestellt, aber wenn man sich überlegt, ja, der kommt aus der Emerging Church Bewegung. Dann schreibt er Bücher darüber, ein neues Christsein. Und dann schreibt er über Jesus. Er schreibt über diese neue göttliche Welt. Er bringt neue Ideen, also hinterfragt ganz viel dann auch Hölle und so weiter. Aber auch Spiritualität ist immer noch wichtig. Dann nimmt er dieses ganze Dekonstruktionsthema auf, nimmt mit, ja, wie sieht das jetzt aus? Bleibt man überhaupt noch Christ? Und dann am Ende, wie kann man die Menschlichkeit bewahren, wenn alles runtergeht? Ich finde, es ist so ein krasser Bogen hin von so einer optimistischen Art. Wir machen jetzt hier Christentum der Zukunft. Wir machen jetzt hier eine Art, wie man neue Kirche sein kann. Und dann am Ende kommst du ja, wie behält man eigentlich seine Menschlichkeit, wenn alles kaputt geht? Und ich habe diesen Talk extra so aufgebaut, weil ich euch mit auf diese Reise nehmen wollte, um zu zeigen am Ende, kann man da eigentlich was lernen, wohin sich das progressive Christentum entwickelt? Es gibt so ein bisschen die Frage, ist dieses ganze Dekonstruktionsthema eigentlich ein langsamer Weg zum Atheismus? Und dafür würde er auch so ein bisschen sprechen, ja, es gibt viele Pastoren, viele ChristInnen, die aussteigen aus dem Glauben. Das ist in den letzten Jahren immer mehr Thema gewesen. Und auch gerade bei Leuten, die sehr stark in diesem progressiven Christentum drin waren, da gibt's einige, wo man auch sagen würde, okay, die sind heute nicht mehr mit dem Christentum verbunden. Also nimm zum Beispiel Rob Bell, wo ich sagen würde, der hat zwar immer noch eine sehr spirituelle Ader, aber ist heute nicht mehr zentral im Christentum unterwegs. Und da könnte man sicherlich andere finden, wo deutlich wird, ah, okay, da ist vielleicht eine sehr, sehr spannende oder zu beachtende Bewegung, also eine Richtung, die man da vielleicht ausmachen könnte. Und da wollte ich kurz drüber nachdenken. Ich habe da keine finalen Ideen zu, oder keine finale Analyse, aber ich finde, an den Büchern von Brian McLaren kann man das so gut deutlich machen. Erst geht's eben um diese Aufbrüche, um diese neue Art Evangelikalismus vielleicht, und dann geht's am Ende darum, wie kann man eigentlich die Menschlichkeit bewahren, wenn alles kaputt geht? Und bleibt man überhaupt noch Christ? Ein paar Gedanken dazu. Ein erster Gedanke ist für mich, dass das eine sehr, sehr ehrliche Art ist, die Dinge zu sehen. Ich glaube, dass angesichts von Klimakrise und wenn ich mir angucke, wie gefährdet Demokratie und offene Gesellschaft im Westen sind, Kriege sind auf einmal wieder da, das sind ja alles Dinge, wo so diese Idee, wir machen jetzt hier einen Aufbruch und dann kommen goldene Zeiten, das ist nicht die Realität. Es gibt riesengroße Herausforderungen und dann kommt diese postmoderne Idee, dass es so ein Narrativ gibt, also dieses, den Zerbruch der Metanarrative. Ja, das sieht man heute extrem. Es gibt einfach kein großes Narrativ, was uns sagt, wie wir hier rauskommen können. Und da würde ich das Christentum tatsächlich einschließen, weil das Christentum ist auch kein Metanarrativ, wo man den Großteil der Menschheit hinter sammeln könnte, um der Entwicklung, der krisenhaften Entwicklung und der großen Probleme unserer Zeit wirklich was entgegenzusetzen. Ich sehe das nicht. Also von daher ist es sehr, sehr ehrlich. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine unfassbare Ressource. Was meine ich damit? Ich habe gerade bewusst nochmal dieses Zitat aus Die geheime Botschaft von Jesus vorgelesen. Also dieses vielleicht muss scheitern, integraler Teil des Christentums sein. Vielleicht ist die Idee von Gottes neuer Welt eben nicht durch eine Überwältigung und durch einen Siegeszug von Macht, so wie man das eben heute in anderen Bewegungen vielleicht kennen mag, erreichbar, sondern Gottes neue Welt entwickelt sich auf eine andere Art und Weise. Und deswegen diese christliche Idee, Christentum funktioniert eben nicht in erster Linie als Mehrheitsding, sondern Christentum ist immer etwas, was aus der Minderheit eigentlich funktioniert. Lange Zeit ist das Christentum mit Macht und Staat verbandelt gewesen und deswegen, glaube ich, auch von seiner Kernidee sehr stark entstellt. Und das, was er aber ein bisschen rauskramt wieder ist, nee, Christentum ist eigentlich da relevant, wo eben nicht mehr die Kontrolle und die Macht mit Religion in Verbindung gebracht wird, sondern wo es darum geht, wenn diese Metanarrative nicht mehr da sind, wenn man eben nicht auf Macht, auf Gewalt und was weiß ich, auf Staat zurückgreifen kann, dann wird's eigentlich erst spannend. Dann wird Christentum eigentlich erst relevant. Und das ist für mich eine Sache, die, also ich bin gespannt, ich werde das Buch lesen und habe aber einfach die Erfahrung gemacht jetzt, wo ich diese ganzen Texte nochmal mir vorgenommen habe, dass das für mich unfassbar begeisternd ist. Deswegen schöne Grüße an Jay. Ich glaube, wenn die Frage ist, was ist denn das nächste große Ding? Ja, ist es die Erweckungsbewegung oder ist es das progressive Christentum? Wird das jetzt das nächste große Ding? Nee, ich glaube gar nicht. Sondern ich glaube, dass wir uns auf den Weg machen können, neu rauszufinden, was bedeutet es eigentlich, diesem Jesus nachzufolgen? Was bedeutet das eigentlich, dass Gottes Reich, Gottes neue Welt in dieser Welt, wo es gerade ganz große Krisen gibt, was kann das da bedeuten? Was kann das da für einen Unterschied machen? Und wenn man Jesus fragen würde, dann würde er wahrscheinlich sagen, naja, vielleicht ist das wie ein Weizenkorn, was stirbt, aber dann viel Frucht bringt. Oder vielleicht ist das wie ein Bauer, der anfängt, Saatgut auszuschmeißen und vieles wird von den Vögeln gefressen und manches landet auf steinigem Boden oder landet neben dem Feld. Aber manches, das wird dann auch zu Pflanzen, das bringt Frucht. Und das, da möchte ich mich neu begeistern lassen. Ich glaube, dass also sowohl die Idee von Kirche, vieles von dem, was Emerging Church davor gedacht hat, aber auch eben das, was progressives Christentum, also das, was diese Art von Christentum, die da sich nochmal sehr stark auf Jesus, eine Reich Gottes Theologie und so weiter bezieht, das hat wirklich Potenzial. Ich bin da immer noch begeistert von. Und genau, langer Talk, langes, nerdiges Zeug, wenn ihr das bis hierhin ausgehalten habt. Ich bin begeistert. Vielen Dank fürs Zuhören. Und lasst mir gerne in Kommentaren oder sonst wo kund werden, was eure Gedanken sind.